Was habt ihr da für Gebäck auf dem Tisch?
Hm? Becky, brauchst du noch Wasser?
Gerne.
Still oder mit Sprudel?
Egal.
Kalt oder warm?
Kalt.
Kalt, hm? Kalt egal.
Hm? Wahnsinn. Das ist First Service hier. Wahnsinn. Nee,
Wahnsinn. Mittelwarm, lauwarm.
Also ich muss sagen, die Tür wird geöffnet von einer schönen Frau. Es sitzt ein schöner Mann am Tisch und ein total netter, zuvorkommender Mann, der auch gut aussieht, versorgt mich hier. Also fühle mich wirklich hier...
Vielleicht sollten wir immer hierher gehen. Hm?
Ja, obwohl, bei Straße ist
es
schon auch schön.
Es hört sich ein bisschen an wie damals, als du immer ins Harem gegangen bist.
Genau.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was das für ein Kuchen ist, den hat Yannick geholt, nicht in der Bäckerei Balkhausen, denn wir sind ja heute auch woanders, sondern, dürfen wir das jetzt sagen?
Ja klar, im Heiland.
Im Heiland. Und es ist irgendwas, was ist denn das, Zimt?
Das ist eine Zimtschnecke.
Ja, müsst ihr auch mal ein kleines Stückchen.
Vielen Dank, nee.
Gut, man kann nicht so gut aussehen wie ein Tobi Schäfer und so eine Figur haben, wenn man zu viel
Zimtschnecken isst. Ja, ja,
ich esse sie auch immer am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Moin Männer, grüßt euch.
Gab's für Tobi auch Cappuccino mit Sojamilch, aber koffeinfrei?
Das bestelle ich während der laufenden Folge. Weil die Kaffeemaschine ist einen Meter entfernt.
Ich trinke hier einfach einen ganz geilen Espresso und würde hier auch mich nicht schämen zu sagen, ich trinke Kuhmilch.
Ich habe auch noch genug Bier im Haar und brauche eigentlich nichts zu trinken.
Wer hat eigentlich vor ein paar Wochen davon geredet, dass Preußen Münster aufsteigen könnte?
Also, hat das jemand gesagt?
Weiß ich nicht, ich kriege da jetzt heute noch Zuschriften.
Wäschekörbeweise.
Genau.
Aber ganz ehrlich, wie schnell geht eigentlich ein Jahr vorüber? Oder? Wir sind jetzt ein Jahr, sind wir im Prinzip auf Sendung. Eine Saison, das ist ja unfassbar.
Ich habe nachgezählt, 40. Folge. Ab 40 ist man dann in der Gen X oder? Doch, ne? Mit 40.
Ja, würde ich schon sagen.
Oder? Kann sein,
ja.
Kurze Frage an Veggi, ab wann kriegen wir dann eine Midlife-Crisis?
Also wenn du so lebst wie ich, gar keine. Aber ich habe das Gefühl, wenn es die 40. ist, heute könnte die beste Folge aller Zeiten werden.
Ja, wollen wir endlich mal über Fußball reden?
Klar.
Danke.
Getränke in die Hand.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, seid gegrüßt. Schön, dass ihr dabei seid bei, wie ihr gehört habt, Folge 40 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Heute melden wir uns live aus den Bakic-Studios in Köln, Mitte-West. Denn da, wo wir sonst sind, können wir heute nicht sein, denn derjenige, der uns dort normalerweise empfängt, der ist auf Mallorca. Und deswegen begrüßen wir ihn auch zuerst. Malle ist nur einmal im Jahr unser Mann mit der Inselbegabung, Christian Schinkenstraßburger.
Hola, ¿qué tal?
Endlich mal Urlaub für dich. Mensch, das wurde auch Zeit.
Ja, es wird Zeit.
Vor allem gerade erst gelandet vor einer Stunde und jetzt schon wieder am Podcasten. Das ist wirklich Ehrgeiz. Das rechnen wir dir hoch an.
Ja, während andere bereits schon in Markthallen am Vino nippen, mache ich erstmal Arbeit.
Ich mache die Runde noch schnell komplett. Wir haben nämlich natürlich auch den Bierkönig von 4:3 anwesend. Auch er hat nicht nur Ballgefühl, sondern auch Balearengefühl. Thomas Wagner ist auch dabei. Und dann haben wir noch denjenigen, dem hier am seltensten was Spanisch vorkommt. Ihn bringt so schnell nichts auf die Palma. Yannick Barkic.
Dankeschön.
Mein Name ist Tobi Schäfer und zusammen sind wir das Megapack und besprechen jetzt den letzten Spieltag.
Ich hätte auch noch einen. Mach dich doch mal locker.
Oh. Weißt du, in Folge 40 fängt er an. In Folge 40 fängt auch Yannick Barkic an mit den schlechten Gags.
Ich frage, Yannick, warst du schon mal im Bierkönig?
Nee, im Bierkönig noch nicht. Nee.
Megapark?
Im Megapark auch nicht. Wo waren wir denn damals mit dem Abi-Jahrgang?
War die in Kalaratiada oder war die
da? Da waren wir sowieso, aber wir waren auch einmal am Ballermann. Wie hieß denn diese Disse? Da ist doch der...
Rio Palace.
Im Rio Palace waren wir, genau.
Schön, wo du dann hinter dem Vorhang noch ein bisschen schwufen kannst. Einfach gut.
Wir sind ja eine Generation, da hat man noch Kalaratata gesagt.
Ja, ja, klar, genau.
Ja. Am Kokospool lag man damals.
Gut, und im Chocolate, ach wie schön.
Nur schon mal ein kleiner Hinweis, das ist noch nicht die letzte Folge der Saison. Wir werden uns nächste Woche nochmal alle zusammen dann auch tatsächlich treffen. Dann wieder alle vier beisammen bei Strassi am Tisch, sofern er denn es aus Mallorca zurückschafft.
Dann komme ich aus Kopenhagen.
Wie Jürgen Treves dabei hier mit dem Film mit Tom Gerhardt, wie er da mit dem, weißt du noch, wie er da
ach
mit
ja,
diesem...
Ballermann 6.
Ballermann 6, ja. Wie mit dem Moto-Jetski da.
Ich fährt heute noch über die Ozean.
Ganz genau.
Ja. Ich wurde übrigens angesprochen auf die Schwarzwaldklinik. Da vermissen manche Hörer Diverse Folgen.
Echt?
Ja.
Ich habe gedacht, das hätte ich jetzt einfach mal auslaufen lassen sollen.
Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. 13 gut. oder so?
Da werde ich dann jetzt ab nächster Woche dann nochmal zum Abschluss, gibt es nochmal von den letzten 8 Folgen einen Überblick und wir machen dann in der nächsten Saison machen wir dann weiter.
Sehr schön.
Dann
machen wir eine neue Serie, dann machen wir die Rivalen der Rennbahn.
Oder ja, oder so. Die Trombuschs oder sowas. Ja,
der Fahnder.
Ja, genau.
Jetzt erstmal dritte Liga.
Ich heirate eine Familie.
Ihr wisst, was am Wochenende, die Wichert's von nebenan.
Ja, klar.
Ihr wisst, was am Wochenende passiert ist.
Die Möbelunion
ist. In Gütersloh.
Ja, klar.
Preußen Münster ist auch in die zweite Liga aufgestiegen. Strassi, Yannick und ich waren ja vor Ort und wollen noch mal ganz kurz reinhören, wie das klang in Münster am geschichtsreichen Tag, an dem Preußen wieder zweitklassig wurde.
Und das Tor! Und das Tor! Sebastian Rorschach! Letzte Flanke, Lorenz! Jahren zurück in Liga 2.
Wenn mir vor 4 Jahren jemand gesagt hätte, wir stehen heute hier und feiern den Aufstieg in die zweite Liga, ich hätte gesagt, die Leute sind nicht ganz dicht. Die ganze Stadt, der Verein, alle Leute hier sind drumherum, haben es einfach nur verdient und jetzt wollen wir leider die nächsten Tage einfach nur feiern.
Simon Scherder schon 10 Minuten nach Schlusspfiff, keine Stimme mehr.
Boah, da mache ich mir aber echt ein bisschen Sorgen.
Ich wollte aber sagen, ungünstiger Zeitpunkt für einen Stimmbruch, ne, bei Simon Scherder.
Ja, Glückwunsch. Also wir können natürlich dazu sagen, dass es am Samstag gar keinen Zweifel mehr daran gab, dass Preußen das schafft. Die waren von Minute 1 an total gierig und total willens, dieses Spiel zu gewinnen gegen Haching. Die hatten nicht den Hauch einer Chance. Und dann war es natürlich ein Märchen, dass Lorenz doch mal trifft und wie er trifft. Dass Schulze Niehus in seinem letzten Spiel auch noch einen Elfmeter hält. Also mehr ging nicht. Es war einfach im Prinzip filmreif.
Also ich muss euch erstmal ein Kompliment machen. Ich habe mir das aus der Ferne angeschaut. Also ganz, ganz großes Fernsehen, was ihr da gemacht habt. Angeleitet von Yannick Bakic. Kommentiert von meinem Sohn und von meinem Freund moderiert. Riesenjob, den ihr da gemacht habt. Und ich muss wirklich sagen, da war ja viel Gänsehaut. Also Marc Lorenz, erste Sätze an Jan Regensburg. Ehrenmann, Ehrengänsehaut. Wahnsinn.
Ja, wenn ihr wollt, können wir das direkt hören, wenn du es schon ansprichst.
Gerne.
Genau.
Ist für mich auch so mit der O-Ton vom Samstag. Also wer in der, ja, spielen erstmal vor, genau.
Ja, also es war so, es war Schluss, Riesenfreudentaumel, Platzsturm. Wir hatten Marc Lorenz am Mikrofon und dem war erstmal eins wichtig.
Liebe Regensburger Mannschaft, liebe Mitarbeiter, liebe Fans, ich muss wirklich sagen, ich ziehe den Hut vor euch, was ihr dieses Jahr geleistet habt. Ihr habt einen brutalen Schicksalsschlag mit dem Tod vom Agi, was ihr da sportlich gemacht habt. Ihr seid zusammengerückt und ich wünsche mir nur eins und das wünsche ich euch. Haut in den 2 Spielen alles raus und kommt mit in uns in die zweite Liga. Ich wünsche euch nur das Beste und wir möchten euch nächstes Jahr wieder hier in Münster sehen.
Ein wahrhaftiger Kapitän. Zu dem Zeitpunkt stand ja noch nicht fest, wie es mit ihm weitergeht. Das wurde dann am Tag danach, auch das können wir jetzt dann direkt nochmal nachreichen, am Tag danach bei der großen Sause auf dem Prinzipalmarkt hat er sich nochmal das Mikro genommen und was verkündet.
Ich durfte in den letzten 2 Jahren die Mannschaft aufs Feld führen und das hat mich unglaublich stolz gemacht als Kind der Stadt und ja, mich macht es noch mehr stolz, dass ich auch nächstes Jahr den Arm auf der Brust tragen werde. Weiter auf Kreuzfeld getragen werde. Ich gehe für euch, ich gebe meinen letzten Cent. Aber feiert diese
Mannschaft in Liga 2! Auch da ging die Stimme so ein bisschen weg.
Das hat also fast was von Genscher in der Botschaft in Prag.
Ich wollte gerade sagen,
ab wann gilt
die
das?
Ausreise.
Ab sofort. Also wenn man es akustisch nicht so gut verstanden hat, Marc Lorenz hat verlängert, auch er bleibt in Münster und spielt nächstes Jahr auch in der zweiten Liga. Das war ja jetzt wochenlang irgendwie unklar, wie es mit ihm weitergeht.
Ja, es ist in Münster ist Wahnsinn, was da jetzt alles zusammenkommt. Also erstmal Glückwunsch nochmal an die Münsteraner. Riesenrespekt für diesen Durchmarsch. Dann dieses Spiel am Samstag, dass so viele Geschichten dann zusammenkommen. Man fragt sich ja manchmal, es gibt irgendwo dann doch einen Fußballgott, der das so ein bisschen steuert. Es trifft Lorenz als Kapitän mit dem Traumtor.
Nee, das kann nicht sein, sonst werden die Bayern nicht so oft Meister sein.
Dann hast du Max Schulze-Niehus in seinem letzten Spiel, hält er nochmal einen Elfmeter, ist nochmal entscheidend beteiligt. Also total schön und es freut mich vor allem auch für die Presseabteilung um Marcel Westkamp und dem Moritz, dass die dann auch aus der vierten Liga dann durchmarschieren in die zweite. Also Riesenglückwunsch.
Glaubst du, dass jetzt in der zweiten Liga, wenn Sky da ist, Strassi wird ja auch vielleicht mal für die Kollegen mal da sein, glaubt ihr, dass der Kommentatorenplatz auf der Gegenseite jetzt zweitligatauglich gemacht wird?
Ja, es wurde mir schon gesagt, der Turm ist Geschichte. Also in der zweiten Liga ist das nicht mehr möglich. Man geht jetzt auf die Pressetribünenseite und da wird extra noch so ein Balkon dran gehangen und so. sowas. Also da muss einiges noch gearbeitet werden. Aber ihr vergesst ja auch noch den Mrofsa, der das 1-0 gemacht hat. Was ist das bitteschön für eine Statistik? Erstes Punktspieltor seit 2018. Ja? Und das bewahrt er sich für das 1-0 nach 4 Minuten auf. Macht ein überragendes Spiel. Also ihr habt es gesagt mit den ganzen Geschichten, da kann man ja noch viel mehr erzählen. Tobi und ich, wir hatten ja noch das Glück, danach dann da in diesem Pulk zu sein und mit diversen Menschen zu sprechen. Also was da alles an Träumen in Erfüllung gegangen ist, unfassbar.
Perfekter Abschluss auch für Peter Niemeyer, mit dem haben wir uns ja auch lange unterhalten. Der konnte das irgendwie auch, glaube ich, kaum glauben. Also so wirkte er zumindest, als wir dann mit ihm gesprochen haben. Vielleicht lag es auch an dem einen oder anderen Bier, was da rumgereicht wurde. Aber für ihn ist es jetzt natürlich mehr als eine erfüllte Mission. Jetzt kann er natürlich wirklich guten Gewissens nach Bremen gehen, weil mehr geht jetzt nicht.
Aber für seinen Nachfolger muss man natürlich auch sagen, das ist schon eine ganz schöne Bürde. Ne? Ich habe ein Bild gesehen, Niemeyer nachher ganz allein am Platz, also das Stadion fast schon leer war. Es ist natürlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ja ein Aufstieg, den du ja so, Aufstiege kommen oft überraschend, aber das ist ja ein Lauf ab der Winterpause, den wird es wahrscheinlich in 60, 70 Jahren nicht mehr geben. Und wenn wir jetzt mal ganz realistisch sind, sich jetzt den Kader in der zweiten Liga vorzustellen, da musst du natürlich schon auch noch einiges machen. Ich glaube, es ist jetzt auch wichtig, dass das Umfeld erkennt, wir müssen auch in der Infrastruktur noch, das wird ja jetzt alles überholt so ein Stück weit. Also das ist ein sensationeller Tag für Preußen, aber es wird natürlich trotzdem auch nicht leicht, die Klasse zu halten.
Ja, vor allem auch für Ole Kittner in der zweiten Liga zu arbeiten. Er rutscht jetzt rein in diese Rolle. Ich glaube, es wäre schon erstmal einfacher gewesen, in der dritten Liga das zu machen, aber jetzt auf diesem ganzen neuen Feld, also ich wünsche ihm alles Gute, aber das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung.
Aber ich kenne da immer Mannschaften, die sagen, unser Ziel vor der Saison ist es, die Klasse zu halten, und wenn wir dann dabei aufsteigen, haben wir ja auf jeden Fall die Klasse schon mal fürs übernächste Jahr gehalten. Also es gibt ja wirklich, ich glaube, jemand wie Preußen, wenn du dir jetzt vor der Saison denen gesagt hättest, ihr seid in 4 oder 5 Jahren ein etablierter Drittligist mit Ambitionen nach oben, hätten die ja alle das unterschrieben. Ne? Mhm. Und jetzt musst du halt gucken, dass du die Mannschaft sinnvoll verstärkst, trotzdem das Geld auch mitnimmst, was du natürlich an höheren TV-Einnahmen bekommst, dass selbst wenn du mal absteigen solltest, was wir ihnen nicht wünschen, um Gottes Willen, dass du dann aber so ein stabiles Fundament hast, dass du jederzeit wieder angreifen kannst.
Was du jetzt eigentlich machen müsstest, ist ja, du müsstest jetzt eine Tip-Top-Drittligamannschaft zusammenstellen, damit du für alle Fälle vorbereitet bist, plus natürlich 1-2 punktuelle Dinge, wo du sagst, das ist eigentlich einer, der spielt niemals dritte Liga, weil du darfst jetzt ja natürlich nicht irgendwie in den Wahnsinn geraten und dir vorstellen, so jetzt können wir vielleicht sogar auch in die Bundesliga aufsteigen, sondern ich glaube, es macht schon Sinn, und das hat diese Saison ja auch gezeigt und auch die Vergangenheit, dass man so den Kern zusammenhält und da nicht so das Gefüge komplett auseinanderbricht, weil man irgendwie größenwahnsinnig wird. Aber da habe ich überhaupt gar keine Angst in Münster, dass das passiert. Die wissen von Tag 1 an, ab sofort geht es jetzt um den Klassenerhalt, zweite Liga, und da werden sie alles reinlegen, und wenn es klappt, ist es das nächste Wunder.
Man muss aber natürlich auch sagen, Osnabrück, die haben ja letztes Jahr auch einen Lauf gestartet, und wenn du ganz ehrlich bist, waren die dieses Jahr eigentlich von Anfang an hinter der Musik daher, nie richtig, dass du jetzt sagen konntest, die retten sich. Also das ist sicherlich auch ein schmaler Grat, wobei Osnabrück ist ja eine Fahrstuhlmannschaft, mit allem Respekt, wie oft die auf- und abgestiegen sind, und Münster kommt mit der ganzen Wucht aus Liga 4, aber da sind halt Spieler dabei, die haben im letzten Jahr noch vierte Liga gespielt, das darf man nicht vergessen, ich finde den Sprung schon groß.
Ja, also vor allem auch bei dieser ganzen Euphorie, dieser Doppeldurchmarsch, der jetzt wirklich auch historisch war, das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass Elversberg die Klasse hält, dass Ulm nächstes Jahr die Klasse hält, dass Münster die Klasse hält, also das wird schon eine große Herausforderung.
Wir können ja mal einen fragen, der dabei sein wird. Simon Scherder hat ja auch verlängert, spielt dann nächstes Jahr auch zweite Liga. Wir haben das Go bekommen, ihn jetzt mal anrufen zu können.
Ja, man muss wissen, die Mannschaft ist natürlich jetzt da, wo Strassi ist, also wo Mallorca ist. Und deswegen versuchen wir einfach mal in die Meute reinzukommen.
Also er ist vorgewarnt, wir haben ihn gerade noch angeschrieben, er hat es noch nicht gelesen. Also ich befürchte Schlimmes. Aber Strassi, vielleicht klingelt im Nebenzimmer ja jetzt ein Handy, dann wissen wir, wo er ist.
Also ich muss sagen, es hat hier bis gerade ein bisschen geregnet, jetzt kommt die Sonne raus. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwo markthallentechnisch unterwegs.
Also wir probieren jetzt einfach mal bei Simon Scherder anzurufen. Vielleicht haben wir ja Glück.
Wahnsinn, der steht jetzt im Megapark oben neben so einem riesen, das ist ja Wahnsinn. Und es läuft einfach durch. Wenn ich da jetzt keine Mucke höre im Hintergrund. Ist gleich so, Scherder?
Wahrscheinlich Handy schon verloren.
Ja klar, komm, lass ihn einfach saufen.
Ja, nee, hat keinen Zweck.
Schade.
Dann probier's doch woanders, probier's doch beim Kapitän.
Gut, Marc Lorenz, können wir auch nochmal, kein Problem, Sekunde.
Können ja auch bei Michel Lieder anrufen zum Beispiel.
das ist die dritte Variante.
Also wir probieren es bei Marc.
Zweitligist sind schon abgehoben. Naja, gut.
Ja, eben nicht abgehoben.
Ansonsten vielleicht die Frage an Veggi. Hast du noch eine Nummer aus Münster, die wir anrufen können?
Ja, einige. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das was zum Aufstieg hier beitragen kann. Sehr gut, mein Sohn.
Also wenn du sie treffen solltest in den nächsten Tagen auf Mallorca Strassi, dann halt mal kurz das Mikro unter die Nase und frag mal kurz die Stimmung ab. Dann können wir das ja vielleicht nächste Woche nachreichen.
Genau, ich gehe gleich mit Mikrofon in den Megapark und mache mal ein paar Interviews. Übrigens, als ich angekommen bin auf Mallorca, ist mir gleich ein Fußballtrainer in die Arme gelaufen, Ole Werner von Werder Bremen. Aber er wirkte so, als würde er wieder abreisen. Also so feierwütig war er wohl doch nicht.
Oh, dann war das aber schnell. Samstagabend mit hin und Sonntag, ja gut, kannst du auch machen. So 48 Stunden. Stundentrips gibt es ja auch, oder 36, ne? Einfach durchtrinken.
Wenn man nicht schläft, ja.
Wahrscheinlich bist du mit Mitch Kniert angereist zusammen, ne?
Den habe ich noch nicht gesehen, ne?
Das Einzige, das am Samstag in Münster nicht geklappt hat, ist, dass einer von den beiden Topstürmern noch Torschützenkönig wurde. Joel Grodowski und Malik Batmaz, beide bei 17 Toren stehen geblieben. Also Batmaz hatte genügend Gelegenheiten, sich das Ding noch zu holen. Dementsprechend ist Yannick Mause der Torschützenkönig der diesjährigen Drittligasaison. Der hat nicht mehr gespielt, hat dann aber die Torjägerkanone bekommen und hat sie jemand ganz Besonderem gewidmet.
Bedeutet mir sehr viel, aber wird nicht bei mir stehen, wird bei meinem Opa im Wohnzimmer stehen.
Oh.
Ja, der war jetzt fast jedes Heimspiel vor uns gucken, oft auswärts dabei mit über 80 Jahren und als kleines Geschenk dafür kriegt er die.
Cool.
Das ist eine schöne Geschichte.
Definitiv.
Ja. Also muss man schon sagen, auch Ehre, wem Ehre gebührt, Yannick Mause, also auch wenn jetzt die Leistung von ihm hinten raus jetzt nicht mehr so Torjägerkanonenmäßig war, also nur ein Tor in den letzten 3 Monaten, war jetzt auch hinten raus verletzt, deswegen war es jetzt nicht so diese Mausejagd hinten raus. Aber trotzdem freut mich, dass es dann wieder einen erwischt hat, der nicht aufsteigt. Also dieser Fluch der Torjägerkanone geht ein Stück weit weiter. Also nur einer der letzten 8 Torjäger.
Die Frage mal gestellt zuletzt, ne?
Bitte?
Marvin Poirier.
Genau, Poirier.
Genau, ne? Poirier. Ja, genau. Poirier ist der einzige der letzten 8 Gewinner, der es geschafft hat.
2019.
Genau. Aber man muss natürlich sagen, den Jungs bedeutet das dann doch was, ne? Hast du ja gestern noch gesehen bei Klatzel in der 2. Liga. Also, wenn du als Torjäger das Ding nachher holst, die Kanone in welcher Klasse, egal. Das hat schon einen Wert für einen Torjäger.
Ja. Und vor allen Dingen musst du ja bedenken, wo der herkommt, ne? Und in welcher Mannschaft der gespielt hat. Das heißt, stellen wir uns mal vor, der würde irgendwo gespielt haben, wo es richtig abgegangen wäre in dieser Saison. Nehmen wir an, in Ulm, was weiß ich, wie viele Tore der geschossen hätte. Umso verdienter ist das Ganze. Und mal gucken, ob er bleibt oder ob er geht. Das würde ich sagen, steht ja auch noch zur Disposition.
Die einen haben gefeiert, die Münsteraner, und die anderen, die haben es dann eben nicht geschafft. Regensburg hat auch das Spiel gegen Saarbrücken verloren. Das heißt, Regensburg hat am Samstag auch gar keinen Druck ausgeübt, geht jetzt in die Relegation. Und da hören wir mal Joe Ennox, was er denn dazu sagt. Regensburg spielt in der Relegation gegen wen? Wiesbaden. Das wusste er zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber er hofft natürlich trotzdem noch auf die 2. Liga.
Es geht halt nach vorne zu schauen. Es geht halt in den letzten beiden Spielen, egal gegen wen, Rostock oder wen, Wiesbaden, alles reinzuhauen. Das sind wir uns selber schuldig. Wir wollen halt diese beiden Endspiele halt so beschreiten, dass wir halt eine Möglichkeit haben zu gewinnen.
Ja, glaubt ihr, da geht was für Regensburg? Weil gefühlt mit der Serie, mit der Negativserie, die sie jetzt haben, wird das, glaube ich, ziemlich schwer.
Ja, es ist eine ganz komische Situation, weil du normalerweise bist du Dritter, du hast einen Erfolg in der Saison gefeiert und gehst mit richtig Euphorie da rein. Die Bilanz ist ja auch ganz gut, der Drittligisten gegen den Zweitligisten. Ja, du hast jetzt 6 Spiele in Folge nicht gewonnen, bist so in der Jahrestabelle wirklich auf dem Abstiegsplatz und gehst ja gefühlt als Abstiegskandidat in ein Do-or-Die-Spiel. Also ich kann mir aktuell nicht vorstellen, wie Regensburg das schaffen sollte gegen Wien Wiesbaden.
Aber man muss sagen, Wien Wiesbaden ist ja genau in derselben Situation. Die sind schlechtester, glaube ich, in der Zweitliga-Rückrundentabelle. Die sind ja auch mehr da rein gestolpert, als sie sich noch selber reingerettet haben. Man sagt, Nils Döring hat die so ein bisschen stabilisiert. Die haben in den 3 Spielen auch keinen Punkt geholt unter ihm. Also das ist eher so das Duell der Verwundeten. Da geht keiner mit Euphorie rein. Du hast allerdings recht. Beim letzten Mal hatten wir beim Jan ja die Länderspielpause und dann haben wir gedacht, okay, danach haben sie sich gesettet. es ist halt, glaube ich, in der Hinrunde, wie viele Spiele haben die mit einem Tor gewonnen? Die haben ja die Mannschaften nicht auseinandergespielt und das kippt jetzt alles so ein bisschen in die Richtung. Ich würde gerade vom Gefühl so sagen, 60-40 für wen, weil die halt auch richtige Relegationsspezialisten sind, ne, Wiesbaden.
Ja, bei Regensburg auch.
Ja. Aber auch in der jüngeren Vergangenheit wie in Wiesbaden halt jetzt.
Das finde ich auch, das, was Veggi sagt. Und ich habe Wien auch öfters gesehen, auch in den letzten Wochen, und muss sagen, da habe ich überhaupt gar keine Fantasie. Also normalerweise machst du das ja dann auch. Kautschinski hast du entlassen, dann kommt Döring aus einem eigenen Stall sozusagen, der meiner Meinung nach da überhaupt keine Impulse gesetzt hat. Also das sieht man ja sowohl, was die Punkteausbeute angeht, als auch gestern. Das war jetzt wirklich nicht bis auf den Beginn so krass überzeugend. Jetzt fehlt er ja auch noch, hat die rote Karte gesehen, wird vermutlich ein, wenn nicht zwei Spiele fehlen in der Relegation, kann also von außen gar keinen Input geben. Ich sehe große Chancen für Jan Regensburg, weil ich glaube, dass Joe Enox jetzt genau das macht, was er kann. Das sind ja wie Finalspiele, also wir werden sicherlich nicht viele Tore sehen, vielleicht 0-0, 1-0, sowas, und dann geht der Jan hoch, da bin ich mir sicher.
Das wäre dann übrigens der dritte Aufstieg in der Relegation für Jan Regensburg. Die haben es ja gegen die Löwen geschafft, 2017 und 2012 gegen den KSC damals.
Stimmt, richtig, genau.
Mit Selçuk Alibas und den ganzen alten
damals Franzen. Noch mit der Auswärtstorregel.
Genau, hm, ja. André Laurito hat damals noch getroffen.
Ja, boah.
Wann sind die Spiele?
Freitag und Dienstag, glaube ich, ne?
Ja. 24.28. Ja. habe ich mir aufgeschrieben.
Die Bundesliga beginnt mit der Relegation am Donnerstag, dann Freitag und dann Montag, Dienstag. Geile Fußballtage jetzt. Mittwoch UEFA-Cup-Finale. Dann Relegation, DFB-Pokal, die Lautre holen ihren dritten DFB-Pokal.
Das wäre also den Tag der Amateure hast du natürlich noch vergessen.
Ja klar.
Champions League-Finale. Ich finde es geil, dass du ein UEFA-Cup-Finale sagst.
Ja, ist für mich einfach so, Punkt.
Ja, und dann haben wir im Prinzip ja alle Entscheidungen so langsam durch. Und da wird es natürlich interessant, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückspulen zu Saisonbeginn. Wir haben uns ja damals auch zu einer großen Saisonvorschau hinreißen lassen. Jetzt wird sich hier schon fleißig weggeduckt. da war sehr viel Interessantes dabei, sehr viel Schönes dabei. Wir wollen nochmal in so ein paar Prognosen von uns Vieren reinhören und sehen dann oder hören dann, wie krachend wir da gescheitert sind. Also das war unsere Vorschaufolge zu Beginn dieser Drittligasaison.
Ich finde, dass bei den Aufsteigern, sowohl bei Münster als auch bei Ulm, das wird eine schwierige Saison. Ist leider so.
Die geballte Power vorne mit Hennings, die Erfahrung in der Verteidigung, die wir gerade angesprochen haben. Sandhausen geht, glaube ich, schon am 28. Spieltag als Meister hoch.
Kölner und Grilic, die beiden zu holen, war schon komplett richtig. Wahrscheinlich war das auch sehr kostspielig für den Verein, aber da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Das ist ja bei Audi ja nicht so das Thema. Und wenn die zwei sich einen Kader zusammenstellen können für dieses eine Ziel Aufstieg, macht das schon ziemlich Sinn. Also
ich glaube, Robin Meissner könnte Torschützenkönig werden, habe ich so im Gefühl. Der hat in Köln wie viel gemacht? 15 Stück?
Genau. Da bin ich bei dir. Irgendwie sowas, ja. Der hat eine Schusstechnik, die in dieser Klasse ihresgleichen sucht. Finde ich übrigens nett, dass ihr mit mir anfangt, mit Ulm und Münster. Danke dafür nochmal.
Bei Robin Meissner habe ich mich gar nicht getraut zu gucken, wie viel er wirklich gemacht hat.
Ich habe auch nicht mehr nachgeschaut, aber herrlich.
Ja, deshalb sind wir halt Experten, ne?
Genau, die am meisten Ahnung haben, sollen nicht tippen, weil das funktioniert nicht.
Aber es geht ja auch um so Langzeitentwicklungen, die man spürt in der Saison. Und wenn man Ende Februar sagt, dass Preußen Münster aufsteigt, dann hat man ein Näschen. Das muss man schon ganz klar sagen.
Schafft's Duisburg eigentlich noch?
Da habe ich einen Buchstabe vergessen. Ich habe ja gesagt, die Übergangssaisons.
Aber ich bin mir ganz sicher, dass Dresden aufsteigt.
Nächstes Jahr.
Absoluter Top-Favorit.
Kommen wir gleich noch zu, denn Dynamo Dresden hat einen neuen Trainer. Vorher reden wir noch über diejenigen, die in dieser Saison eine große Rolle gespielt haben. Offizieller Spieler der Saison und der offizielle Trainer der Saison, beide vom Meister vom SSV Ulm, Leo Tschänzer und der Trainer Thomas Wörle. Wir haben ja aber euch auch aufgerufen, euren Spieler der Saison zu küren. Da haben wir letzte Woche schon ein paar Vorschläge gehört. Da war ja auch ein bisschen was abseitig von Tschänzer dabei. Da war zum Beispiel der Essener Torwart Jakob Goldschmidt dabei, wurde ein paar Mal genannt.
Steve Ruprecht hat Ole Pohlmann gewählt in der Konferenz, habe ich noch gehört.
Ja.
Ja, Marc Lorenz hätte man auch noch nehmen können. Aber es wurde dann letztendlich Leo Tschänzer, der ja auch am letzten Spiel nochmal richtig aufgedribbelt hat. Ich glaube, zwei Tore, eine Vorlage nochmal gemacht. Und der hat nochmal bewiesen, warum er der beste Spieler der Saison ist.
Und wir haben euch ja versprochen, unter allen, die mitmachen, die was einschicken, die einen Vorschlag machen zum Spieler der Saison, verlosen wir ein Jahresabo Magenta Sport. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir den Gewinner anrufen. Der weiß noch nichts von seinem Glück und er gewinnt auch nur, wenn er rangeht.
Simon Scherder geht jetzt.
Da Dann rufen wir jetzt an bei André aus Dresden.
Ja, hallo, ist André?
Ja, hallo André, hier ist Magenta Sport, hier ist 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Hier sind Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Barkic und Tobi Schäfer. Wir sind mittendrin in der Aufzeichnung einer frischen Folge 4:3 und du bist dabei.
Sehr geil. Nee, dann gut Kick erstmal in die Runde.
Gut Kick zurück. Gut. Der ist aber nicht erschlagen davon. Es gibt ja Leute, die sind, wenn sie das erste Mal, oh, ich bin irgendwo live, aber hört sich gut an, der Kollege.
Ja, frisch erholt, gerade Pfingsten, ein bisschen Papier getrunken, dann passt das schon.
Na gut.
Das heißt, wir erwischen dich nicht in einem ungünstigen Moment.
Nein, wir haben gerade Mittag gegessen mit der Familie, bin gerade fertig und passt ganz gut.
André, wie froh bist du, dass die Saison vorbei ist?
Ja, ich hätte mir einen anderen Ausgang gewünscht, aber man kann sich nicht mal alles wünschen. Ich sag mal, letztes Jahr Meppen, ich war letztes Jahr selber in Meppen gewesen, das war eine Tragödie, die Heimfahrt richtig belastend. Dieses Mal konnten wir uns ein bisschen darauf vorbereiten, dass es nichts wird.
Jetzt muss man dazu erklären, dass du Dynamo Dresden-Fan bist, ne?
Richtig, genau.
Ich denke, das haben sich viele gedacht, als ich sagte, wir rufen André aus Dresden an.
Ja, pf, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Aber André, wir rufen natürlich aus einem anderen Grund an, denn du hast ja mitgemacht und hast einen Vorschlag eingeschickt für den Spieler der Saison. Sag nochmal, wer es war und warum du denkst, der hätte den Titel verdient oder hat den Titel verdient.
Ich sag mal, ich habe mich für Leonardo Scienza entschieden. Ich denke mal, wenn man sich das Tor am Wochenende wieder anguckt, wie er durch die Abwehr reingetribbelt ist, das sagt schon vieles. Der Mann hat einfach fußballerisch, ist das wirklich ein Sahnespieler und der ist eigentlich für die erste Liga, also für Höheres zu rufen. Dritte Liga ist und eigentlich unter seinem Niveau. Und er hat einfach brilliert in allen Spielen und hat am Ende die Spatzen zurück in die zweite Liga geführt. Und das am Ende, muss man auch ganz ehrlich sagen, hochverdient.
Ein bisschen wie so ein Batista Meier, ne? Den müsste man haben. Das wäre.
Ja, wenn wir mal überlegen, der Scienza hat ja, glaube ich, letztes Jahr noch bei Magdeburg gespielt. Ja, hätten wir mal lieber Scienza geholt statt Arslan. Aber naja. So ist das immer.
Aber ich würde mich interessieren, als wenn wir mal einen Fan von Dynamo hier dran haben, wie siehst du denn die Saison, beziehungsweise was denkst du, woran ist es schlussendlich gescheitert, dass man auch dieses Jahr wieder nicht aufgestiegen ist?
Also ich habe jetzt vieles gehört, vielleicht wirklich an der unsicheren Vertragslage, dass Ralf Becker in der Winterpause halt vielleicht nicht mit den Leistungsträgern gleich gesprochen hat, die Verträge verlängert hat für die neue Saison und vielleicht waren viele dann wirklich mit dem Kopf woanders.
Aber nächstes Jahr muss dann auch, ne? Also so hieß es, das war ja das Motto vor dieser Saison auch. Vielleicht noch ein Satz zum neuen Trainer. Thomas Stamm, ehemals Freiburg U23, wird jetzt der neue Dynamo-Coach. Was sagst du zu dem?
Finde ich eine klasse Lösung. Also ich denke mal, das ist die Wunschlösung auch von Dynamo gewesen. Wir haben ein super Nachwuchsinternat. Also mir wäre es eigentlich auch lieber, wir setzen mehr auf Nachwuchsspieler. Wir haben jetzt den Bogdanov, wir haben Emil Zeil, wir haben Toni Menzel. Der Ömichen hat die letzten Spiele jetzt endlich mal eine Chance bekommen. Und hat da wirklich super gespielt, muss man ganz ehrlich auch sagen. Und vielleicht ist das der richtige Weg, dass Dynamo halt mehr jetzt auf dem eigenen Nachwuchs mal wieder sitzt.
Dann hätte ich noch eine abschließende Frage. Identität bewahren, Kutschke verlängern. Das war die große Botschaft der Fans am Wochenende. Wie siehst du das?
Definitiv behalten. Auch wenn er vielleicht für mich jetzt auch kein Stammspieler mehr ist, aber ich sag mal, für die letzte Viertelstunde einen Stefan Kutschke nochmal reinzubringen oder allein für die Kabine, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Der Junge kann die jungen Spieler auch ein bisschen führen und leiten. Ich habe es am Wochenende, gab es ja auch nochmal so eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr es selber noch mitbekommen habt. Da ist er nach Spielpfiff, hat er auch nochmal die jungen Leute zusammengeholt. Den Erik Herrmann, den Emil Zeil, den Toni Menzel. Und da sind die alle nochmal zur Kurve gegangen, zum Carblock. Und da haben die sich nochmal einen Applaus abgeholt. Und das hat Stefan Kutschke auch wieder so die Leute dahingeschoben. Die wollten, glaube ich, erstmal nicht so richtig. Aber das zeigt schon aus, Stefan Kutschke ist Dynamo und er lebt auch Dynamo.
Klare Meinung.
Und dann eben die große Hoffnung, dass es nächstes Jahr dann was wird mit dem Aufstieg. André, zum Schluss noch eine frohe Botschaft für dich, denn du weißt, du hast was gewonnen, weil du mitgemacht hast. Und zwar ein Jahresabo Magenta Sport. Wer ruft da im Hintergrund Zugabe?
Das sind die Kinder.
Ach so.
Die haben das aber nicht. Die sind begeistert. Wir haben gerade noch ein bisschen Fußball gespielt gehabt und deswegen. Nee, finde ich, vielen, vielen Dank an euch. Freue ich mich natürlich selber sehr drüber. Ich hätte es mir zwar anders vorgestellt gehabt, dass wir dieses Jahr zweite Liga spielen, aber das Gute ist, ich kann bei Magenta bleiben, ich kann weiterhin euren Podcast hören. Der ist übrigens Weltklasse. Macht weiter so. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass ihr nächstes Jahr wieder am Ball seid. Und dann freue ich mich wieder immer auf Dienstag auf euren Podcast.
Ja, da werden wir alles dran setzen, dass es weitergeht. werdet ihr dann zeitnah, sage ich mal so, erfahren, ob das so ist oder nicht. Und André, wenn das so sein sollte, bist du natürlich auch wieder jederzeit herzlich eingeladen, hier deine Meinungen zu Dynamo auch zu äußern. Wenn dir da was auffällt oder auf dem Herzen liegt, dann melde dich jederzeit gerne. Das gilt ja für alle anderen auch. Ne? Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. Die Nummer vom 4:3-Handy, die steht bei uns in den Shownotes. André, dann wollen wir dich jetzt nicht länger aufhalten. Genießt die Restpfingsten, den Restpfingstmontag, und wir schicken liebe Grüße nach Dresden.
Das wünsche ich euch auch. Alles Gute, bleibt gesund vor allen Dingen. Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Ja, dass alle immer sagen, jetzt können wir wenigstens den Podcast auch weiterhören. Gerade in Dresden, habe ich gedacht, ist die Liebe dann auch Liga-unabhängig. Ja, also dieses Wort hat ja da auch irgendwie, war auch ein Wort der Saison in Dresden, oder? Liga-unabhängig. Da sind sie ein bisschen drüber gestolpert.
Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen von Simon Scherder übrigens. Oh. Moin, Tobi. Könnt gerne durchklingeln. Hoffentlich bekomme ich es mit Grüße von der Insel.
Jetzt machen wir erstmal weiter. Ja. Wir arbeiten jetzt erstmal ab. Genau. Und wenn er dann hinten raus nochmal dran geht, dann runden wir das Ganze.
Wir haben ja auch
ab.
Hier ein bisschen ein Zeitlimit. Genau. Ne? Also es hat ja nicht jeder so viel Zeit wie du, lieber Tobi.
Er hatte seine Chance, willst du damit sagen?
Genau.
Ja, was möchtest du denn gerne jetzt machen, Yannick?
Ja, wir müssen über Thomas Stamm sprechen.
Haben wir doch gerade.
Ja, aber ich will ja hier den Granden jetzt erstmal hören, was das bedeutet.
Zeigt auf mich.
Die Großen dieser Liga, Weggy, Strassi, was ist das für eine Entscheidung? Ja, nein.
Also ich finde, er hat sich auf jeden Fall durch seine Arbeit qualifiziert bei Freiburg 2, auch in der Jugend. Er hat ja da den DFB-Pokal gewonnen. Ich finde, er ist jemand mit einer klaren Spielidee, das gefällt mir bei einem Trainer. Du musst immer gucken trotzdem, ob der Kader dazu passt. Also man kann etwas nicht aufoktroyieren, was nicht da ist. Das Einzige, wo es ein Fragezeichen gibt, das ist einfach die Frage, die wir hier auch schon mal aufgeworfen haben, weiß jeder, der bei Dynamo Dresden unterschreibt, was da für ein Druck auch herrscht, und das kannst du sicherlich bei Freiburg 2 nicht simulieren.
Aber er hat ja auch gesagt, dass er hier als Gästetrainer das schon sehr genossen hat, und ich glaube, sein Fußball, so zumindest wie er denkt und wie er seine Mannschaft sehen will, das haben wir ja vor allen Dingen in der ersten Saison Freiburg 2 in der dritten Liga gesehen, das könnte da schon ganz gut hinpassen, und es zeigt mir auch, ehrlich gesagt, warum sucht Dynamo Dresden eigentlich noch extern nach einem Sportchef? Ich kann mir gut vorstellen, dass von Woche zu Woche der Name David Fischer, der zuvor ganz klein geschrieben wurde, immer fetter wird sozusagen. Der macht das ganz unaufgeregt anscheinend, so wie man das von außen mitbekommt. Hat da eine Struktur, hat es jetzt geschafft, ein, zwei Dinge da durchzudrücken, sage ich mal. Jetzt auch noch den Trainer verpflichtet. Dann hat man auch gehört, die drei, die sich vorgestellt haben, das soll nicht so überzeugend gewesen sein, was die Bewerbungsgespräche angeht. Also vielleicht ist das ein Modell für die Zukunft. Stamm und Fischer.
Also da muss ich aber jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, nicht nur, weil ich mit dem einen zusammenarbeite, der da sich anscheinend vorgestellt hat. Was ist das für ein Beitrag im Kicker? Also entweder hat da jemand aus dem Aufsichtsrat, boah, waren die alle blind. Also das macht man auch normalerweise nicht. Und ganz ehrlich, die Leute, die sich da vorgestellt haben, dass die ein gutes Konzept zumindest hinlegen, also was heißt nicht ganz überzeugt? Also ich war sehr irritiert über diesen Bericht. Also wenn ich zum Beispiel Sören Gonter sehe, was der in Kassel für eine Arbeit gemacht hat, ganz hervorragend, und dann sticht irgendeiner anscheinend vom Aufsichtsrat durch, das war nicht überzeugend von den Leuten, weiß ich nicht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, tut mir leid, und das ist gar nichts gegen David Fischer, aber der ist ja für eine ganz andere Aufgabe eingekauft worden. Der kann ja meiner Meinung nach nicht jetzt der Sportchef auch gleich in Personalunion sein. Da sehe ich dringend Handlungsbedarf bei Dynamo.
Vor allem ist ja auch Thomas Brendel, das war ja auch ein Kandidat, der wurde jetzt auch geschasst beim FSV Frankfurt, weil eben rauskam, dass er Gespräche geführt haben soll mit Dynamo Dresden. Also sieht man mal, was das für ein Resultat auch hat. Ne?
Ganz genau. Vereine. Und anscheinend ist dann da nicht alles dicht, muss man auch sagen. Das geht ja normalerweise nicht, ne? Dass sowas alles rauskommt.
Hat das auch Hoeneß erzählt oder wer war es?
Aber mein Bauchgefühl noch abschließend zu Thomas Stamm ist eigentlich sehr gut, muss ich schon sagen. Das, also was, ich finde die Wahl auch irgendwie, macht so viel Sinn einfach. Der kennt die Liga, kann mit jungen Leuten arbeiten. Dann gibt es sowieso in den letzten Jahren immer schon diese Verbindung zwischen Dresden und Freiburg, also Claudio Kammerknecht, Luca Herrmann und so. Die hat er auch schon trainiert. Also irgendwie, Stand jetzt, was haben wir, Mai? Habe ich ein gutes Gefühl.
Du meinst von der Toskana Deutschlands nach Elbflorenz, ja. Das passt.
Ich finde auch, also die werden jetzt nicht weniger Top-Favorit, ne? Also durch Thomas Stamm.
Nee, eigentlich nicht.
Ich glaube, das wäre egal gewesen, wer da übernimmt, oder? Dresden wäre so oder so in der neuen Saison wieder der Top-Favorit.
Ja, ich glaube, dass
weiß ich am meisten wollen, glaube ich.
Ja, und vor allem, du hast ja auch mit den Absteigern, ich glaube nicht, dass Osnabrück jetzt direkt sagt, wir wollen aufsteigen. Hansa, glaube ich, muss sich erstmal selber schütteln. Ist ja jetzt auch nicht so, dass das ein Standort ist, wo so viel Geld direkt fließt und du sagen kannst, wir gehen direkt zurück. Ne? Also Dynamo Dresden, lege ich mich fest, ist der absolute Top-Favorit für den Aufstieg 25.
Hinter den Aufsteigern natürlich, muss man mittlerweile ja sagen, weil die marschieren ja mittlerweile, ist ja Tradition, dass sie jedes Jahr durchmarschieren.
Stimmt, also VfB 2, die können ja nicht aufsteigen, aber... Cottbus.
Boah, aber das auch wieder. Reden wir da eigentlich auch noch drüber?
Ja.
Okay. Mhm.
Aber wir können ja vielleicht erstmal kurz bei den Trainerpersonalien bleiben und auch noch zu anderen Vereinen gucken. Mannheim macht weiter mit Marco Antwerpen. Mich freut das natürlich sehr.
Dein Freund?
Ja, herrlich. Super. Also ich find's toll. Also für uns Medienschaffende ist es einfach immer herrlich, mit ihm zu reden. Wirklich. Mach das gerne.
Ich bin aber selber überzeugt, sondern ich bin mal gespannt, wie das wird in der nächsten Saison. Ich meine, du hast jetzt im Prinzip alles rausgepresst für dieses eine Ziel, Klassenerhalt. Und da war ihm ja auch alles egal. Das hat man auch teilweise gesehen bei Ein- und Auswechslungen. Und jetzt musst du sozusagen eine Einheit schaffen für ja was ganz anderes. Also du fängst von vorne an. Er hat dann sicherlich auch seine Vorstellungen auch nochmal auf dem Sommertransferfenster. Ich habe das Gefühl, beim Waldhof wird gerade nochmal richtig schön strukturiert, auch in die Breite, sowohl sicherlich dann im Team als auch außerhalb des Teams. Und dann kann ich mir, Marco Antwerpen hat ja nicht nur bis jetzt gezeigt, dass er Klasse halten kann, sondern kann ich mir auch vorstellen, dass sie oben mitspielen könnten. Aber da gibt es natürlich auch Aderlass, also Sohm weg, Bentley Baxter Bahn. Man merkt, Antwerpen will eine neue Achse beim Waldhof.
Aber vor allem hat Antwerpen ja auch das geschafft, was er ja persönlich auch wollte, wieder so einen Fuß in die Liga bekommen, nicht nur der einfache Feuerwehrmann sein. Das hat er jetzt natürlich auch geschafft mit dem Waldhof, aber jetzt hat er eine Basis gelegt, wo er wieder auch beweisen kann, ey, ich kann eine Mannschaft entwickeln. Ich glaube, da wollte er hin. Und jetzt steht er mit...
Gar nicht so eine schlechte Ausgangsposition auch. Ne? Hast dich nur knapp gerettet. Da wird jetzt keiner sagen, du musst nächstes Jahr unbedingt ganz oben mitspielen. Aber ich glaube, ein bisschen Pulver ist da. Und du kannst wahrscheinlich eine relativ sorgenfreie Saison, sage ich mal, Blickrichtung irgendwas Platz 6 bis 10, sollte man wahrscheinlich schon angreifen können.
Wird das auch abgeklippt und im nächsten Jahr dann vorgespielt?
Gibt es weitere Trainerpersonalien, die ihr spannend findet?
Rüdiger Ziel. Er macht weiter.
Ich hätte gedacht, dass man eventuell... wechselt auf der Position und ihn tatsächlich als Sportchef behält, dann im Zusammenspiel mit Luginger. Wenn du siehst, dass es jetzt 3 Punkte am Ende sind, wie oft Saarbrücken die Chance hatte, oben anzudoggen, ne, und es dann doch irgendwie nicht geschafft hat. Klar hat der DFB-Pokal wahnsinnig viele Körner gekostet. Ich glaube auch der Spielplan war am Ende dann mit, glaube ich, 8 Spielen in 28 Tagen auch nicht der Freund. Aber Saarbrücken mit der Mannschaft, ich glaube, sie haben ja jetzt auch nochmal Blut geleckt. Sie haben Geld im DFB-Pokal eingenommen. Also, wenn ich mich jetzt schon festlegen müsste, würde ich sagen, Saarbrücken auf jeden Fall auch unter den Top 3 oder 4 nächstes Jahr eigentlich, so von dem, wie sie in die Saison reingehen. Obwohl es da natürlich auch noch Veränderungen gibt. Aber da kommen auch die Langzeitverletzten zurück, ne? Hoffentlich. Jakob, Schmidt, Neudecker.
Genau.
Gute Leute.
Also, man hört so aus Saarbrücken, dass, also Ziel bleibt der Trainer, er bleibt ja auch Manager. Ich habe so ein lustiges Wort gelesen, Trainager. Könnte das was werden? Nee, ne? Nee. Naja. Auf jeden Fall, was man so hört, ist, dass die Rolle auch von Jürgen Luginger so ein bisschen gestärkt werden soll, weil es wirkte ja in der Vergangenheit so, dass Rüdiger Ziel das Sagen hätte, auch über die Personalie Luginger, und dass das kein Arbeiten auf Augenhöhe ist. Und das soll jetzt, glaube ich, in der kommenden Saison angepasst werden.
Peter Müller ist weg, der Pressesprecher.
Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade, ja.
Ich habe gehört, Strassi wird eventuell gehandelt als Nachfolger.
Ja, aber so viel Leona können die nicht liefern.
Bei der Pressekonferenz gibt es immer von Dirk Jochum dargereicht frisch gegrillte Leona.
Ja, aber das, also da bin ich mal sehr gespannt. Also vor allen Dingen, du kannst ja auch diesen Job eigentlich nicht da jahrelang also beides machen. Also trainieren und Manager sein, das frisst dich ja auch irgendwann auf. Und ich glaube, dass es da nur gut tut, wenn du so einen erfahrenen und ja auch richtig sympathischen Mann wie Luginger dann nochmal stärkst, wenn du ihn schon sowieso da hast. Und insgesamt, glaube ich, muss man sich sowieso beim FCS mal fragen, wie man sich intern aufstellen will. Ich meine, nach außen ist es ja alles wunderbar und die Saison, die haben den Pokal gerockt und so weiter und so fort. Aber wenn man dann wirklich mal vor Ort ist und mal mit den Leuten spricht, dann nimmt man schon wahr, dass diese ganze Entwicklung vor allen Dingen so geschäftsstellentechnisch noch stagniert. Da ist dann schon sehr viel auch Patriarchat, es wird eher nach hinten als nach vorne gedacht und so. Das sind so Dinge, die kommen vielleicht gar nicht rüber, weil es da vielleicht auch nicht die Presselandschaft für hergibt oder sowas. Aber ich glaube schon, dass man sich hier und da nochmal
auch ins Jahr 2024 reinfühlen muss. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend für die Zukunft des FCS.
Dann sind wir beim SV Sandhausen.
Da muss ich sagen, also der SV Sandhausen, da gab es so viele Enttäuschungen in dieser Saison. Und der SV Sandhausen muss sich ja auch immer von Jahr zu Jahr fragen, was sind wir, wo wollen wir hin, für was stehen wir? Jetzt haben sie es versucht in dieser Saison mit großen Namen, das hat nicht funktioniert. Das hat vor allen Dingen hat das gezeigt in den Momenten, wo man mal da sein muss. Also außer das Essen-Spiel in den letzten Wochen, da war ja viel wellenförmige Bewegung und eher so Ausschläge nach unten. Ich bin mal sehr gespannt, was der SV Sandhausen macht. Die Möglichkeiten sind da. Jetzt muss ein neuer Trainer her. Ich finde den Sportdirektor ganz interessant. Ich finde, der ist super vernetzt und kommt auch super ehrlich und authentisch rüber. Aber diese Mannschaft braucht Leben. Diese Mannschaft braucht irgendwas, wo sich auch die Fans und auch wir sozusagen dran anlehnen können. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Das ist mir ein bisschen zu austauschbar. Ich will wissen, was der SV Sandhausen von uns will, um es mal salopp zu sagen.
Du bist ja nur beleidigt, dass sie deine Prognose nicht erfüllt haben.
Auch das, ja.
Also ich finde Imhoff echt einen coolen Typen. Ich habe den auch gerne am Mikrofon. Jetzt muss man aber auch sagen, und ich glaube, da geht es ja auch ein bisschen um die Sache der Identität. Ne? Man kann ja sagen, wir sind der kleine Dorfclub, der oben mitspielt. Aber das waren sie ja eigentlich auch nie, weil sie für Amateurverhältnisse oder für dritte Liga relativ viel Geld hatten. Dann haben sie in der zweiten Liga gespielt. Es ist jetzt auch nicht so, dass das Stadion so ein netter Hexenkessel ist. Das ist es auch nicht. Dann gehen sie runter, wie Strassi sagt, haben viele Allstars verpflichtet. Und eigentlich ist der SV Sandhausen, das muss man sagen, eine einzige Enttäuschung in der Saison gewesen. Also ich glaube, da wäre auch ein Paradigmenwechsel, weil du spielst ja auch mit deinen Jugendmannschaften relativ weit oben, zu sagen, okay, wir investieren vielleicht in zwei oder drei Spiele, aber der Rest muss einfach sein, dass wir so ein interessanter Ausbildungsverein für junge Leute, weil ganz ehrlich, so, mit Entschuldigung, dass ich das so sage, das ist auch ein bisschen zu hart, aber einigen am Ende ihrer Karriere, ich will nicht sagen abgehalftert, das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, da gucke ich als erstes auf die Ergebnisse des SV Sandhausen.
Ich bin ein bisschen über den über das erste Gerücht gestolpert, als was am Samstag dann aufploppte, Markus Kautschinski. Wurde da gehandelt und Imhoff hat bei uns auch gesagt, sie suchen einen erfahrenen Trainer, der die Liga kennt. Ja. Also würde ja so erstmal passen.
Ja, ich finde, dass Kautschinski gute Arbeit geleistet hat auf seinen Stationen. Verstehe auch gar nicht, im Kicker zum Beispiel habe ich echt ein paar negative Berichte über ihn, aber ich finde auch in Wehen hat er abgeliefert. Er kommt aus der Region, also er ist gebürtiger Gelsenkirchener, aber kennt aus seiner erfolgreichen Zeit Karlsruhe, kennt er die Gegend rund um Sandhausen. Würde passen.
Passt, glaube ich, auch zum Imhoff. Also ich glaube, dass das durchaus sein kann. Und ganz ehrlich, da freue ich mich auch drauf. Also richtig guter Typ, der Kautschinski. Und ich glaube.
Ist ein Gerücht, ne? Ist ein Gerücht
noch. Ja, ja, klar. Aber aus Gerüchten wird ja auch manchmal die Realität. Und das ist jetzt nicht so weit entfernt. Also herzlichen Glückwunsch, Sandhausen, zur Verpflichtung von Markus Kautschinski.
Einer ist ja in der kommenden Saison nicht mehr mit dabei in Sandhausen. Das ist einer, der, wie ihr ihn genannt habt, abgehalfterten. Dennis Diekmeier beendet seine Karriere und hat natürlich nach dem letzten Spiel am Samstag nochmal kurz zurückgeguckt auf seine Zeit in Sandhausen.
Am Anfang, als ich hier angekommen bin, werde ich nie vergessen, da haben die mich alle, glaube ich, ein bisschen schräg angeguckt. Kommt vom HSV, dickes Auto, voll tätowiert. Aber ich habe immer gesagt, lernt mich als Typ kennen. Und ich glaube, vom ersten Spiel an haben die gemerkt, was ich für ein Kämpfer auf dem Platz bin. Es hat gematcht mit den Fans. Ich habe es geliebt, wirklich auf der rechten Seite lang zu flitzen, da zu unserer Kurve, da auf der rechten Seite. Die haben mich immer mit Sprechchören nach vorne gepusht. Viele haben mich immer darauf angesprochen, gerade auf meinem Tor mit der Nummer. Natürlich würde ich jetzt sagen, ich hätte gerne in der ersten Bundesliga länger, früher getroffen. Oder ich habe ja gar nicht getroffen. Auch so, ne? Aber ich muss sagen, diese Nummer hat mich einfach am Ende Kult gemacht. Dadurch haben die Leute mich kennengelernt. Und ja, ab und zu trinke ich auch gerne ein Bierchen oder ein Weinchen, das gehört dazu. Das darf ja auch nicht jeder Fußballer, aber ich war da mal ein bisschen anders. Ja, und auf diese Kultnummer am Ende, ja, eigentlich finde ich sie jetzt ganz cool.
Ja, 203 Bundesligaspiele ohne ein einziges Tor. Demnach der erfolgloseste Bundesligaspieler aller Zeiten.
Genau, Rekord auf ewig. Und ist einfach, also war geil, dass er dieses Jahr mit dabei war in der dritten Liga. Und,
richtig guter Typ, muss man sagen.
Ja.
Ich glaube, er hat 4 Relegationsduelle bestritten und alle gewonnen. Ich glaube, der ewige Relegationsmeister.
Und der Duftstar. Also keiner riecht so gut wie Dennis Diekmeier, das kann man sagen. Das hat er auch bei den Media Days. Da hat er sich erstmal einparfümiert und hat ja ständig welche. Ich glaube, er ist auch der einzige Spieler, der immer so eine Parfümflasche an der Außenbahn stehen hatte und hat sich dann mal eingesprüht.
Das ist wichtig, man muss sich riechen können.
Und im Zuge dieses Bundesliga-Rekords oder dieses negativen Rekords habe ich natürlich die Frage der Woche für dich mitgebracht, Veggie. Ich bin mir fast sicher, du weißt es. Wer ist der Spieler, der an Nummer 2 steht, der die meisten Spiele hat und kein Tor erzielt hat? Die Antwort nehme ich schon mal vorweg. Markus Schuler. Aber wer ist der Dritte?
Thomas Aichin.
Boah, ist das stark.
Wahnsinn. Und zwar hat der mal eins geschossen, dann in der zweiten Liga in Nürnberg. Und das Spiel wurde nicht gewertet wegen irgendeines Dopingvergehens. Deshalb ist dieser Treffer im Nachhinein auch wieder gestrichen worden.
Also ich war gestern so stolz auf meine Frau, dass sie 5 Minuten gebraucht hat, um das herauszufinden. Mit den Zusatzhinweisen hat man bei Gladbach gespielt oder nur bei Gladbach gespielt. Ist ja heute bei Leverkusen in verantwortlicher Position und so weiter.
Ich bin auch stolz auf deine Frau.
Und ich habe echt gedacht, das weißt du nicht. Aber
wahrscheinlich kann Veggie noch die Plätze 4 bis 10 runterraten.
Ja, wahrscheinlich.
Nö, das lassen wir jetzt erstmal so.
Ist da irgendwo auch Max Eberl dabei, oder?
Genau, aber der hat nicht so viele Bundesligaspiele gemacht.
Und der hat doch dann, glaube ich, seinen letzten Elfer, den er bekommen hat, er dann verschossen.
Genau.
Fast so treffsicher wie auf der Trainersuche.
Dann wollen wir jetzt noch kurz über die Aufsteiger reden, die in der nächsten Saison dabei sind.
Genau, ich würde doch gerne ein Wort zum HFC da lassen.
Ja.
Weil da war ja auch nicht klar, wie verabschiedet sich der HFC aus der Saison, beziehungsweise wie reagieren die Fans auch bei so einem letzten Heimspiel. Wir haben das ja letzte Woche in Duisburg gesehen, dass es ja echt eklig war und hässlich. Und das war in Halle wirklich das komplette Gegenteil. Also das kann man ja auch ganz transparent sagen. Wir haben ja extra die Studioposition auf die andere Seite verlegt, um so unser technisches Material und unser Personal so ein Stück weit zu schützen, weil du ja auch nicht weißt, was passiert. Und da hat man dann am Samstag wirklich so ganz andere Szenen dann gesehen. Also man hat gemerkt, dass dieses Motto, nur zusammen heißt das ja beim HFC, dass das nochmal gelebt wurde, dass alle nochmal Arm in Arm vor der Kurve standen und dann gemeinsam Richtung Liga 4 runtergehüpft sind. Also man kann sich auch mit einem, ich sag mal, positiven Bild oder einem positiven letzten Bild verabschieden. Das fand ich sehr, sehr schön. Und da gleichzeitig schöne Grüße auch noch an Jonas Niedfeld, dass der sich im letzten Spiel nochmal einen Kreuzbandriss zuzieht, ist natürlich totale Katastrophe.
Ja, ganz bitter, gute Besserung.
Gute Besserung. Und Sven Müller hat ja verlängert, der geht runter mit dem HFC, der Torhüter. Ich bin gespannt, aber diese Liga ist ja auch echt schwierig, da wieder rauszukommen, ne, Veggie? Also,
Naja, Regionalliga Nordost ist so, das ist ja praktisch so gefühlt so eine alte DDR-Oberliga und was da für Mannschaften drin sind, wirklich, die auch hoch wollen. Du hast ja gesehen, wie schwer sich Cottbus getan hat. Also alles Gute für den HFC. Wir sehen es an Chemnitz zum Beispiel, die sind vor ein paar Jahren runtergegangen, wie schwer das auch ist. Also Ich weiß gar nicht, viele sagen ja, der Südwesten ist so eine starke Liga, weil du siehst, weil die alle durchmarschieren. Ich finde die Regionalliga Nordost schon auch richtig, richtig schwer und richtig stark.
Und jetzt haben wir den Übergang.
Zu den Aufsteigern, denn du hast es gesagt, Energie Cottbus ist aufgestiegen in die dritte Liga. Aachen wissen wir schon ein bisschen länger. Dann, das war jetzt tatsächlich nochmal so der größte Paukenschlag am Wochenende, schafft es der VfB Stuttgart, die U23, statt den Stuttgarter Kickers. Das ist natürlich für uns ehrlicherweise immer ein bisschen schade, wenn dann eine Zweitvertretung eines Bundesliga-Clubs kommt, weil die Stuttgarter Kickers natürlich da irgendwie ein bisschen mehr Kultpotenzial mitbringen. Und dann gibt es noch die Entscheidung zwischen Würzburg und Hannover. Die Aufstiegsspiele, die gibt es dann zu sehen natürlich auch bei uns.
Genau, am 29. Mai, Veggie, du bist glaube ich vor Ort.
Ja, am Dalle, ne? Mit genau. Dir, in deinem Lieblingsstadion.
Und Alex, nein, ist nicht mein Lieblingsstadion, Abend. Alex Glich will auch da sein.
Aber ich muss schon sagen, ich fand es sehr traurig für die Stuttgarter Kickers. Also ich meine, die haben nun wirklich die letzten Spiele auch nicht mehr geliefert, die hatten mehrere Chancen, aber das wäre so ein geiler Verein gewesen, dieses Stadion auf der Waldau da oben, auch Gründungsmitglied, glaube ich, der dritten Liga damals gewesen. Bei allem Respekt, der VfB so raffgierig zu uns auch mit der zweiten Mannschaft noch drin. Da werden auf jeden Fall gute Talente auftauchen. Der VfB hat immer eine exzellente Jugendarbeit. Aber da war ich ein bisschen traurig, sage ich ganz ehrlich.
Ich weiß gar nicht, was höher zu bewerten ist. Ob die Vizemeisterschaft in der Bundesliga oder dieser Aufstieg mit der U23. Jetzt ohne Spaß, ne? Also, wenn du jetzt nur mal so die Basis legen möchtest für die Zukunft, ist, glaube ich, dieser Aufstieg viel, viel wertvoller, als jetzt einmal Zweiter zu werden in der Bundesliga.
Na gut, du spielst jetzt wahrscheinlich um den Supercup. Das bringt schon Kohle für den VfB auch. Das musst du sagen. Ne?
Aber trotzdem. Also wie viele Zweitvertretungen wollen in die dritte Liga? Also ich glaube, das ist nochmal so das Letzte, wo du wirklich auch nochmal so Talente entwickeln kannst, Wettkampfhärte und sowas. Aber das ist ja ein großes anderes
Thema. Welcher Verein aus der Nähe unseres ehemaligen Experten Thomas Kraus hat sich in die Relegation gerettet in der Regionalliga Bayern? Eintracht Bamberg. Spielt jetzt mit Buchbach und Eichstätt 2 Plätze aus. Wenn der Dalle hochgeht, bleiben alle 3 sogar in der Liga. Da musst du gucken.
Ja, aber bei Cottbus habe ich übrigens gelesen, es wird das letzte Jahr von Pele Wollitz. Danach wird er Sportdirektor.
Ja, ich habe mir gestern sogar die Aufstiegsfeier vom RBB angeschaut. Einfach herrlich. Einfach toll. Wallace war ja sogar gesperrt beim letzten Spiel auf der Tribüne. Der durfte ja nicht zur Mannschaft. Also eigentlich auch total kurios, dass du eine halbe Stunde, nachdem du aufgestiegen bist, immer noch nicht zur Mannschaft durftest. Und der RBB hat natürlich da das Feuerwerk abgefackelt. Ne? Ständig Interviews mit Wallace auf der Tribüne und so. Also es war wirklich herrlich zu sehen und es freut mich total für den FC Energie Cottbus. Die waren gestern mit 10.000 Leuten da in Berlin. Also da können wir uns auch nächstes Jahr auf was einstellen, was dann auch so auswärts mitfährt bei Energie. Und ja, freut mich vor allem auch für Timmy Thiele, auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler in den letzten Jahren.
Ganz feiner Typ.
Dass der jetzt nochmal, also wie häufig war der verletzt, auch in Lautern.
Rücken. Und
man dachte wirklich, der kommt gar nicht mehr wieder, dass der jetzt nochmal nach all der Scheiße wirklich in der dritten Liga spielen darf mit Energie Cottbus, vor allem auch in diesem Duo mit Pele Wollitz. Also ich freue mich sehr darauf.
Also vor allen Dingen, was da auch entstanden ist in Cottbus, so als Leuchtturm auch des Fußballs im Osten, die ja zu DDR-Oberliga-Zeiten gar keine große Rolle gespielt haben. Da haben die, glaube ich, meistens in der zweiten Liga gespielt. Dann 6 Jahre Bundesliga in einer Region, die ja infrastrukturell und finanziell jetzt sicherlich auch nicht zu den stärksten gehört. Da habe ich immer ganz großen Respekt davor gehabt und ich finde es cool, dass sie wieder zurück sind in Liga 3.
Timmy Thiele jetzt wieder der Drittliga-Horst-Schlemmer, so oft wie der Rücken hatte. Also für den freue ich mich auch. Und ich war noch nie im Stadion der Freundschaft. Vegi, du warst wann das erste Mal dort?
Ich glaube 1906 oder 97. Ich habe wirklich, also ich meine, ich bin ein Kind des Westens, also aus Rheinland-Pfalz, ganz fast auf der einen Seite, dann fliegst du nach Berlin, fährst mit dem Auto, dann siehst du die sorbischen, also die Ortskennzeichnungen sind ja auf Deutsch und auf Sorbisch, weil Sorben sind ja eine Minderheit, die dort eigene Sprachrechte hat und sowas. Also es war schon damals, 96, wie so ein Sprung in eine fremde Welt. Aber ich habe mich da sehr gut aufgenommen gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und es gibt ja auch dieses Vereinslied, im Osten geht die Sonne auf. Das hat damals immer der Stadionsprecher Ronny Gersch, der später Felix Magath-Berater war, hat dann immer die Energetiker heiß gemacht. So.
Ich erinnere mich noch an so ganz viel Jakobs-Werbung. Da waren überall so Jakobs-Krönung hing da.
Und dann gab es einen langen, also du gehst dann durch die Fankurve von Energie durch und kamst dann auf das praktisch zum Trainerbüro und zu den Kabinen. Und da kam dir dann Ede Geier manchmal ganz alleine entgegen. Und es gab kein Entrinnen. Moin, Sportskamerad. Hallo, Herr Geier. Und dann hat er dir erstmal einen schön hergeblasen. Was hast du denn letztes Mal erzählt oder sowas? Also im Duell 1 gegen 1 mit Ede Geier, mein lieber Herr Gesangverein, da musstest du schon standhaft sein.
Aber das könnte mit Pele Wollitz nächstes Jahr auch so werden, oder?
Ja, gut, aber Pele ist natürlich, also Ede Geier, hervorragender Trainer, gar keine Frage, aber der war natürlich nochmal von einem anderen Schlag als Pele Wollitz.
Ist es eigentlich nächstes Jahr dann die erste Rückkehr von Pele Wollitz an die Bremer Brücke, nachdem er das ja dem VfL so, ich sag mal, skandalös in Anführungsstrichen verlassen hat?
Janik plant schon Sendungen.
Ja, die Geschichten liegen auf der Straße.
Naja, klar, ich bin mir nicht sicher. Wahnsinn. Wird er im Sommer überhaupt mal durchlaufen? In Herzogenaurach würde er mit mir morgens laufen gehen und dann würde die nächste Drittligasaison schon
Ich planen. Glaube, diese Frage von gerade, die wird er sich gleich noch zusammen recherchieren.
Claudia recherchiert schon, die ist uns zugeschaltet.
Sollen wir jetzt auch mal bei Simon Scherder probieren?
Ja klar, jetzt haben wir ja die ganzen Leute heiß gemacht. Jetzt.
Gut.
Der will in die Markthalle.
So viel Zeit hat er nicht.
Wir wollen nur hören, ob die Stimme noch mal kurz
Guten
da ist.
Guten Tag, ist der Simon.
Oh, die Stimme ist da.
Hallo Simon.
Ja. Ja, moin.
Wir freuen uns, dass du abgenommen hast, dass du das Telefon gehört hast. Wo bist du denn gerade?
Ja, wir sind ohne Witz. Wir haben jetzt gerade eine kurze Ruhephase, weil wir jetzt gerade erst in unserem Zimmer einchecken können. Deswegen sind wir gerade im Hotel und gucken gerade, dass wir irgendwie in unser Zimmer reinkommen.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, im Hintergrund knallt schon so richtig und du stehst irgendwo im Megapark oder im Bierkönig neben so einem 10-Liter-Ding, was da runterläuft und dann hörst du dich ab.
Ja, da werden wir gleich reinmarschiert.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Aber bitte mit Trikots.
Ja, aber,
ja klar.
Ja, wir haben ja schöne hier so Mallorca-Shirts gemacht.
Ja.
Sehen hervorragend aus. Da werden wir da schon auffallen.
Wie lange seid ihr denn da?
Wir werden bis Mittwochmittag so ungefähr hier sein, glaube ich. Also ich glaube Mittwoch gegen 12, 13 Uhr geht der Rückflug. Also haben wir jetzt heute und morgen schon gut Zeit.
Also kann man sagen 50 Stunden Malle, 3 Stunden Schlaf.
Ja, so ungefähr kann man zusammenfassen, glaube ich, ja.
Nur die Mannschaft oder Trainer auch mit dabei?
Ist nur Mannschaft. Mannschaft und Staff, also Trainerteam ist nicht dabei.
Also auch kein Pogge?
Auch kein Pogge, wobei so der hat noch so ein bisschen durchhängen lassen die letzten 1-2 Tage, dass er eventuell hier auftaucht. aber das glauben wir auch alle erst, wenn er wirklich hier steht. Also von daher, da lassen wir uns mal noch überraschen.
Simon, aber wie ist es jetzt so ein paar Tage danach? Ihr habt da dann am Sonntag auch auf dem Prinzipalmarkt ordentlich gefeiert. Kannst du es schon begreifen, dass ihr in die zweite Liga aufgestiegen seid?
Ich glaube, es ist noch irgendwie schwierig, so alles bis jetzt zu so be- Lorenz, bitte sei mal kurz ruhig. Ich telefoniere gerade mit dem Magenta-Leuten. Also
achso, dann ja, riecht ihr übrigens aus. Bei dem haben wir eben übrigens auch probiert. Ist er auch nicht rangegangen.
Ja, hat er mir schon gesagt. Hat er mir schon gesagt. Aber nee, richtig realisiert habe ich es tatsächlich noch nicht. Ich glaube, irgendwie alles, was man jetzt so die letzten zwei Tage erlebt hat, hat man irgendwie so versucht aufzusaugen, dass man dann auch dann wirklich nächstes Jahr in Köln, auf Schalke, in Berlin spielt.
Beim HSV, beim HSV, beim Simon. HSV, ja, gut, ja. HSV,
so dass es halt geisteskrank. Wir haben vor zwei Jahren haben wir gegen SV Strahlen gespielt, gegen Wattenscheid, keine Ahnung, gegen Wiedenbrück. Und jetzt spielst du halt da und das wirst du wahrscheinlich dann erst irgendwie in diesem Moment raffen, wenn mal der Spielplan rauskommt und du dann in Richtung dieser Städte fährst, um dann zu verstehen, was du eigentlich geschafft hast. So. Und im Moment ist einfach eher noch so die Freude darüber, was wir da was wir da geschafft haben. So. Deswegen, ja, wenn jetzt Rote, sag mal, jetzt redet die Räder rein, ich breche dich an. Nein,
Wahnsinn.
Wir genießen einfach gerade so ein bisschen den Moment, alles, was wir auch dann gestern, vorgestern erlebt haben und freuen uns einfach darauf.
Simon, dann mach's gut und geh jetzt zu den Jungs. Gib die erste Runde aus, damit die nicht stören im Hintergrund. Wir werden euch vermissen.
Ja, Mari, der Tode macht schon fast schlapp. Ich weiß gar nicht, den sehe ich hier sitzen, weil der schläft. Thomas Wagner sagt zu mir, das kann nicht wahr sein.
Wir werden euch vermissen, aber vielleicht kommt ein Teil auch in der zweiten Liga mal zu euch. Ne? Wir werden euch ansonsten vermissen.
Wir werden uns freuen, wenn wir uns wiedersehen auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal Gas. Dass wir uns dann irgendwie auch in der zweiten Liga vielleicht behaupten können. Dann sehen wir euch zwar vielleicht nicht so schnell wieder, aber das ist dann in dem Fall vielleicht auch nicht so schlimm.
Wer hat eigentlich die Mannschaftskasse dabei? Wer bezahlt bei euch?
Ja, Dennis Grote verwaltet die Mannschaftskasse. Von daher, aber ich glaube, dass das Geld ganz gut aufgehoben.
Dann gib mir mal die Nummer, dann ich bin auch auf Mallorca, dann weiß ich ja, wo ich hin muss.
Ja. Wenn wir bis dahin nicht schon alles ausgegeben haben.
Alles klar, viel Spaß euch.
Macht's Hallo. Gut, viel Spaß.
Feiert schön, danke ciao, Simon.
Tschüss.
Ciao.
Dennis Grote verwaltet die Mannschaftskasse, Wahnsinn.
Pogge braucht immer eine extra Einladung.
Der muss auch Geld holen.
Der braucht den großen Auftritt auf Mallorca, glaube ich, im Bademantel.
Ja, damit haben wir es, ne?
Yes.
Ja.
Dann wollen wir mal diese Folge beenden und darauf verweisen, dass wir uns nächste Woche ja nochmal wiedersehen. Mindestens nächste Woche.
Genau.
Und wünschen euch auch frohe Restpfingsten.
Danke fürs Einschalten. Viel Spaß auf Malle, viel Spaß mit den Preußen, Strassi.
Ich gehe mal gleich hin, ich guck mal, wo die Adler gerade fliegen.
Benimm dich, mein Sohn, und mach meinem Namen alle Ehre, ne?
Ciao, mach's gut.
Ciao.
Tschüss, tschüss.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Vielleicht.